Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Pakistan ist jetzt auch der Süden von schweren Überschwemmungen betroffen. Das britische Topmodel Naomi Campbell sagt vor dem Kriegsverbrechergericht gegen Liberias Ex-Diktator Taylor aus. Der Versicherungskonzern Swiss Re macht wieder saftige Gewinne, allerdings nicht mit dem Kerngeschäft. Liechtensteins Erfahrungen mit dem EWR sind mehrheitlich positiv. Und das Filmfestival Locarno eröffnet das Wettbewerbsprogramm mit einem Schweizer Film. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Georg Auftermauer, er hat den Nachrichtenüberblick.
Pakistan sieht sich weiterhin mit einer dramatischen Hochwasserlage konfrontiert. Laut den Behörden hat das Hochwasser jetzt die bevölkerungsreiche Provinz Punjab und die Provinz Sindh erreicht. Die UNO schätzt, dass 4 Millionen Menschen von Überschwemmungen betroffen sind. Ganze Bezirke hätten sich in Seen verwandelt und Dörfer überflutet. Die russische Regierung hat als Reaktion auf die starken Wald- und Torfbrände ein Exportverbot für Getreide erlassen. Das Verbot betreffe auch sämtliche Produkte, die aus Getreiden hergestellt würden, sagte Ministerpräsident Putin. Die Brände sowie die anhaltende Hitze verursachen große Ernteausfälle. Dies lässt auch die Preise für Weizen an den internationalen Märkten immer stärker ansteigen, seit Anfang Jahr schon um 70%. Das britische Topmodel Naomi Campbell hat im Prozess gegen den liberianischen Ex-Präsidenten Taylor ausgesagt. Taylor muss sich zurzeit vor dem Sondertribunal für Sierra Leone in Den Haag verantworten. Er soll dort während des Bürgerkrieges Rebellen mit Waffen versorgt und dafür Diamanten bekommen haben. Campbell bestätigte vor Gericht, dass sie vor 3 Jahren nach einem Abend mit Taylor mehrere Rohdiamanten bekommen habe. Ob aber Taylor ihr diese geschickt habe, wisse sie nicht. Die Richter in Den Haag erhofften sich von Campbells Aussagen einen Beleg dafür, dass Taylor tatsächlich über Diamanten verfüge. Die EU und der Internationale Währungsfonds IWF sind zufrieden mit den Sparmaßnahmen, die in Griechenland eingeleitet worden sind. Die zweite Tranche des Kredits werde voraussichtlich freigegeben, teilten die zuständigen Kontrolleure in Athen mit. Der Kredit beträgt 9 Milliarden Euro. Das ganze Kreditpaket, das in den kommenden 3 Jahren ausbezahlt werden soll, beträgt 110 Milliarden. Zu den Sparmaßnahmen Griechenlands gehören bisher die Kürzung der Gehälter der staatlichen Angestellten, Rentenkürzungen sowie eine Erhöhung der Steuern. Vor der Erklärung von EU und IWF, die im Finanzministerium hätte stattfinden sollen, ging eine Bombendrohung ein. Das Gebäude wurde vorübergehend geräumt und durchsucht. Die Europäische Zentralbank EZB setzt weiterhin auf billiges Geld. Der Leitzins bleibt wie erwartet bei 1%. Der Schlüsselzins für die Versorgung der Wirtschaft mit frischem Zentralbankgeld liegt seit fast 1,5 Jahren auf diesem Niveau. Die langsame und uneinheitliche Wirtschaftsentwicklung in den 16 Euro-Ländern sowie die relativ geringe Inflation würden höhere Zinsen nicht erlauben, begründet die EZB ihren Entscheid. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re hat im zweiten Vierteljahr 812 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Im Versicherungsgeschäft gab es allerdings keinen Gewinn wegen hoher Schadenszahlungen nach dem Erdbeben in Chile und wegen der Ölpest im Golf von Mexiko. Kenia bekommt eine neue Verfassung, die dem Land Reformen bringen soll. Nach Auszählung von 3/4 der Stimmen spricht sich eine klare Mehrheit für die Reformen aus. Diese sehen eine neue Machtverteilung zwischen Regierung und Provinzen vor. Weiter soll die neue Verfassung die Grundlage für friedliche Abstimmungen legen. Nach der Präsidentschaftswahl vor knapp 3 Jahren war es zu Ausschreitungen gekommen, etwa 1300 Menschen wurden getötet. Der Ölkonzern BP hat nach eigenen Angaben damit begonnen, das Bohrloch im Golf von Mexiko zu versiegeln. Nachdem die undichte Stelle gestern erfolgreich mit Schlamm verschlossen wurde, wird nun Zement in den Schacht gepumpt, wie BP mitteilt. Anschließend soll durch eine seitliche Entlastungsbohrung auch am unteren Ende der Bohrleitung Schlamm und Zement eingefüllt werden. In der Ukraine ist ein internationaler Organhändlerring aufgeflogen. 4 Ärzte aus Kiew sollen gesunden Menschen jahrelang Nieren entnommen und sie über Mittelsmänner in den Nahen Osten verkauft haben. Die Chirurgen reisten für die Organentnahme nach Aserbaidschan, wie die Ermittler herausfanden. Sie kassierten für jede Operation $20,000. An dem Geschäft verdienten auch verschiedene Zwischenhändler jeweils tausende Dollar. Die Betroffenen, die ihre Nieren verkauften, erhielten einen Bruchteil, wie die Polizei berichtet. Einige seien nach der Organentnahme invalid geworden. Verschiedene Organisationen raten Eltern von schulpflichtigen Kindern, diese nicht mit dem Auto in die Schule zu bringen. Wer seine Kinder in die Schule fahre, riskiere, dass diese sich zu wenig bewegten. Das könne sich auf die Gesundheit negativ auswirken. Laut einer Studie des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts steigt die Zahl der Kinder, die mit dem Auto in die Schule gefahren werden, stetig an. 1994 seien es fast 10% gewesen, 2005 fast 15%. Der Anteil der Kinder, die zu Fuß oder mit dem Velo in die Schule fahren, sei in diesen 11 Jahren von 78 auf 71% zurückgegangen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Das Swiss Market Index schloss bei 6.375 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.644 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.3786 gehandelt, der Dollar zu 1.0486. Die Wetterprognose. In den Alpen und im Osten regnet es bis morgen Vormittag teils kräftig weiter. Die Schneefallgrenze sinkt lokal bis etwa 1800 Meter. Sonst fällt nur noch selten Regen und morgen scheint zeitweise die Sonne bei 18 bis 22 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn ziemlich sonnig bei 27 Grad. Am Wochenende ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig und 24 bis 28 Grad warm. Am Sonntag ziehen einige Wolkenfelder vorüber, in den Bergen sind einzelne Schauer möglich.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Das Risiko und das Geschäft damit. Kein Job für nervöse Menschen. Österreich und seine Justiz. Kein Musterbeispiel für Gewaltentrennung. Liechtenstein und der EWR. Ein Magnet für Banken und Industrie. Dann Locarno und das Filmfestival, ein Pubertätsdrama aus dem Mendrisiotto zum Auftakt des Wettbewerbs um die Leoparden. Wunsch und Wirklichkeit, weshalb wir fast alle immer mehr Biofood essen und trotzdem nichts gegen Junkfood haben. Doch zunächst jetzt gleich die Schöne und das Biest. Sie liebt das Rampenlicht und ihr wird ein unbändiger Wille zur Selbstdarstellung nachgesagt. Doch gegen den heutigen Auftritt im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit hatte sie sich lange gewehrt. Naomi Campbell, schwarzes Topmodel aus Großbritannien mit Hang zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Aber vor dem Kriegsverbrechergericht heute in Den Haag hat die 40-Jährige ihre Emotionen im Griff gehalten. Sie war als Zeugin aufgeboten im Prozess gegen den Ex-Präsidenten von Liberia, Charles Taylor. Naomi Campbell hat bestätigt, 1997 nach einem Gala-Diner, an dem auch Taylor teilgenommen hatte, Diamanten geschenkt erhalten zu haben.
When I was sleeping, I had a knock at my door and I opened my door and two men were there and gave me a pouch and said a gift for you. I opened the pouch the next morning when I woke up. I saw a few stones, very small, dirty looking stones.
Sie habe schon geschlafen, als es an die Türe klopfte und ihr zwei Männer einen Beutel gaben und sagten, ein Geschenk für sie. Erst am nächsten Morgen habe sie den Beutel geöffnet und zum Vorschein kamen einige kleine, schmutzige Steine. Naomi Campbell fügte hinzu, sie wisse nicht, von wem die Rohdiamanten gekommen seien. Weshalb ist es im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Taylor wichtig zu wissen, ob Campbell vor 13 Jahren Diamanten geschenkt erhalten hat? Das habe ich Afrika-Korrespondent Rudi Küng gefragt.
Taylor ist angeklagt der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nicht in seinem eigenen Land, sondern im Nachbarland Sierra Leone. Er soll nach Anklage direkt die Rebellen dort unterstützt haben, die Massenmorde begangen, Vergewaltigungen, sexuelle Versklavung, Rekrutierung von Kindersoldaten. Taylor soll diese Rebellen geführt und unterstützt haben. Er soll sie mit Waffen versorgt haben und diese Waffen habe er bezahlt mit Diamanten. Es gibt in Liberia keine, aber in Sierra Leone. Das heißt, diese Rebellen haben also Taylor nach Anklage diese Diamanten geliefert. Taylor hat die umgesetzt und zu Geld gemacht und damit Waffen geliefert und den Krieg im Nachbarland angeheizt. Das ist der Zusammenhang. Wenn er nun tatsächlich dem Model Campbell Diamanten übergeben hat, stimmt seine Aussage nicht mehr, die er selber vor dem Gericht gemacht hat. Er habe nie mit Diamanten zu tun gehabt.
Jetzt hat Campbell heute bestätigt, dass sie Diamanten erhalten hat, sie wisse aber nicht von wem. Das heißt doch, der von der Anklage gewünschte Beweis oder zumindest die starken Indizien dafür, dass Taylor mit Diamanten, mit Blutdiamanten gehandelt hat, dieser Beweis ist nicht erbracht.
Ja, diesen Eindruck kann man schon gewinnen, vor allem als juristischer Laie, und ich bin ein solcher. Allerdings, wenn man das Foto anschaut, wer an diesem Galadiner anwesend war, kommt eigentlich niemand anderer in Frage, Diamanten geschenkt zu haben als Taylor. Natürlich, das ist kein Beweis. Man muss aber doch auch sehen, dass Campbells Aussagen heute im Widerspruch stehen mit Aussagen ihrer damaligen Managerin, sie heißt Carol White. Und ich denke, juristisch gesehen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Campbell sagt, sie habe die Diamanten damals sofort einer karitativen Organisation weitergegeben und vor einem Jahr seien diese Diamanten zu ihrem eigenen Erstaunen noch dort gewesen. Wenn jetzt diese Diamanten auch heute noch greifbar wären, ließe sich dann nicht deren Herkunft feststellen und man käme vielleicht doch noch dahinter, dass eben fast sicher Taylor der Gönner war?
Leider ist das nicht der Fall, denn es handelt sich ja um Rohdiamanten und diesen kann man eben das Blut, das vielleicht an ihnen klebt, nicht ansehen. Und das verweist ja eigentlich auch auf die Krux dieses ganzen rechtsstaatlichen juristischen Vorgehens. Da steht ein Mann, Charles Taylor, vor dem Gericht. Die ganze Welt weiß, dass er ein Verbrecher ist. Er hat es sogar selber schon gesagt. Und man muss ihm seine Verbrechen jetzt juristisch nachweisen können und es erweist sich als sehr schwierig. Das bedrückt irgendwie.
Naomi Campbell hat sich lange gewehrt gegen Zeugenaussagen vor dem Gericht, aus Angst vor dem Angeklagten, wie sie sagte. Geht von einem Taylor auf der Anklagebank noch eine Gefahr aus heute?
Taylor ist auch in Haft in Den Haag, noch immer sehr gut vernetzt mit seinen eigenen Leuten in Liberia und seine Politgegner fürchten ihn denn tatsächlich auch. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb der Prozess ja nicht vor Ort in Sierra Leone geführt wird, nahe von Liberia, sondern weit weg in Den Haag. Ob aber die Gefahr bis zur Familie der Campbells reicht, kann ich nicht beurteilen, ich bezweifle es.
Zu dem Galadiner 1997 hatte der damalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela eingeladen. Wirft das jetzt nachträglich auch einen Schatten auf ihn? Man stelle sich vor, Mandela, der den als so blutrünstig geltenden Taylor zu sich einlädt.
Ich würde klar sagen, ja, Mandela hat sich mit allen Staatschefs und Diktatoren des Kontinents getroffen und da ist Taylor nicht der Einzige, es gäbe noch andere zu erwähnen. Man muss aber den Zeitpunkt doch sehen. Taylor war damals einen Monat lang im Amt und er war endlich nicht mehr der blutrünstige Warlord, der das sein eigenes Land in Angst und Schrecken versetzt hatte. Er war jetzt in die Staatengemeinschaft zurückgeholt, indem er eben gewählt wurde von seinem Volk. Und das ist natürlich klar, dass man ihn damals stützte, um ihn eben friedfertig zu haben, wie man ihn haben wollte.
Der heutige Termin in Den Haag ist nur einer von vielen in dem Prozess gegen Taylor, aber einer, der viel Publicity erregt. Da geht es um ein Topmodel, es geht um Diamanten, um Blutdiamanten. Wo steht die Kampagne gegen diese Blutdiamanten, mit denen so viel Leid und Ungerechtigkeit verbunden ist?
Ja, das ist ja vielleicht auch gerade die Hoffnung all jener, die gegen die Blutdiamanten kämpfen. Mia Farrow, die ja dazu beigetragen hat, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und sie wird auch noch am Gericht aussagen. Die Hoffnung eben, dass in dieser Blutdiamantengeschichte noch mehr Erfolge erzielt werden können. Wir haben seit einigen Jahren den sogenannten Kimberley-Prozess und es gelingt diesem recht gut, Konfliktdiamanten aus dem Markt, aus dem internationalen Markt herauszuhalten. Es gibt allerdings einen jüngsten Fall, der sehr sehr großes Aufsehen erregt und erregt hat. In Simbabwe wurden Diamanten gefunden, 2006 in großem Ausmaß. Und diese Diamanten, die will natürlich Robert Mugabe, der Diktator dort, verkaufen und damit sich selber stützen. Während einer gewissen Periode hat man ihm das untersagt. Der Verkauf wurde suspendiert. Doch in einer jüngsten Entscheidung, jetzt Mitte Juli, wurde ihm zugestanden, dass im September diese Diamanten verkauft werden können. Und das wirft natürlich ein Licht darauf. Nicht, dass in Simbabwe ein offener Bürgerkrieg herrscht, aber Mugabe hat gegen seine Bevölkerung Krieg geführt und ist sicher bereit, das weiter zu tun. Und die Diamanten können ihm natürlich dazu verhelfen, weiter an der Macht zu bleiben.
Das waren Auskünfte von unserem Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, die Waldbrände bei Moskau oder die Erdbeben, die Anfang Jahr Haiti und Teile Chiles verwüsteten. 2010, dieses Jahr, hat es schon einige Katastrophen mit gewaltigen Schäden gegeben. Schäden, für die finanziell auch Rückversicherer wie Swiss Re gerade stehen müssen. Wie geht der Rückversicherer mit einer solchen Häufung von großen Schadensfällen um? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Stefan Lippe, der oberste Chef von Swiss Re, ist seit über 25 Jahren im Rückversicherungsgeschäft. Es gehört zu seinem Job, dass er ruhig bleibt, auch wenn sich wie in diesem Jahr gleich eine ganze Serie von Naturkatastrophen ereignet hat und die Hurrikansaison, die ebenfalls Jahr für Jahr große Schäden anrichtet, erst noch bevorsteht.
Also aus der Bahn darf uns das nicht werfen, denn genau dafür ist der Rückversicherer da. Wenn sehr schlimme Dinge passieren, sehr große Schäden passieren, dann stehen wir dafür ein, damit andere weniger Volatilität in ihrer Bilanz haben.
Rückversicherungskonzerne wie Swiss Re sind die Versicherer der Versicherungen. Sie übernehmen Risiken, die ein sogenannter Erstversicherer nicht vollständig selber tragen will oder kann. Mit diesem Geschäft, mit dem Versichern von Versicherungen, hat Swiss Re im ersten Halbjahr Geld verloren, hat mehr für Schäden bezahlt als an Prämien eingenommen, wegen der Serie von Naturkatastrophen. Allein das Erdbeben in Chile kostet den Konzern über 650 Millionen Franken, eine große Summe, auch für den zweitgrößten Rückversicherer der Welt. Nur dank guten Renditen auf den Kapitalanlagen konnte Swiss Re für das erste Halbjahr unter dem Strich doch noch einen Gewinn ausweisen von rund 1 Milliarde Franken. Trotz des Erfolgs auf dem Kapitalmarkt, das Kerngeschäft der Swiss Re ist Risikomanagement. Der Konzern beschäftigt dazu ganze Expertenteams. Andreas Spiegel ist so ein Experte, Klimafachmann und Umweltnaturwissenschaftler.
Wir haben viele Naturwissenschaftler, wir haben auch Leute mit ökonomischem Hintergrund, sogar Historiker, die politische Risiken analysieren, Physiker, Biologen. Das sind so die Vertreter.
Sie alle beschäftigen sich zum Beispiel mit Wirbelstürmen oder mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko.
Zum Beispiel im Wirbelsturmbereich verfügen wir über ein sogenanntes probabilistisches Modell. Das basiert eigentlich auf historischen Daten, die wir statistisch erweitert haben, damit wir die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Wirbelsturms an einem bestimmten Ort berechnen können. Das kombinieren wir dann mit den Wertedaten, die wir haben von unseren Kunden, also die Lokation von bestimmten Gebäuden, Häusern zum Beispiel am Golf von Mexiko, und berechnen dann, wie hoch der Schaden an einem bestimmten Ort sein wird.
Wahrscheinlichkeiten für ein Schadensereignis und der Wert der versicherten Objekte, daraus kann in einem zweiten Schritt der Preis einer Versicherung berechnet werden. Nicht immer ist dieser Preis tief genug aus Sicht des Kunden. So haben sich zum Beispiel einige große Ölkonzerne in den letzten Jahren entschieden, das Risiko ihres Geschäfts lieber selber zu tragen. Gut möglich, dass nach dem Unfall im Golf von Mexiko nun der eine oder andere Ölkonzern dann doch wieder auf den Schutz einer Versicherung zurückgreift. Swiss Re-Chef Stefan Lippe sieht aber auch sonst Handlungsbedarf.
Die Lektion, die daraus zu ziehen ist, ist nicht nur die Preise, die gehen schon hoch, aber was viel wichtiger ist, dass wir in der Risikoprävention bei derartigen Unternehmen, ich glaube, nochmal alle über die Bücher gehen müssen.
Und vor einem Szenario fürchtet sich auch der Konzernchef. Vor Ereignissen wie den Terroranschlägen in New York vor 9 Jahren.
Die schlimmsten Schäden sind eigentlich die, die große Personen- und Sachschäden auslösen und zeitgleich Schockwellen über die Finanzmärkte schicken, weil dann die Bilanzen von Versichern und Rückversichern an beiden Seiten, auf der Schadenseite und auf der Kapitalanlagenseite, betroffen werden.
dann würde auch Stefan Lippe nervös, denn das wäre dann auch für einen Rückversicherungskonzern nicht mehr Business as usual.
Evelyn Kobler. Säumig, unwillig und überfordert. Die Kritik, die zurzeit auf Österreichs Justiz und das Justizministerium niederprasselt, ist massiv. Ausgelöst wurde sie durch die Affäre um die sogenannten Geheimkonten des verstorbenen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider und von der Frage, woher das Geld stammen könnte. Etwa aus dem Verkauf der maroden Kärntner Landesbank oder aus der Privatisierung zehntausender staatlicher Wohnungen durch den ehemaligen Freund und Finanzminister Grasser, wie Österreichs Zeitungen mutmaßen. Seit Monaten, ja seit Jahren, wird in diesen Fällen untersucht, ohne dass Resultate bekannt oder gar jemand angeklagt wurde. Joe Schelbert.
Es werde gearbeitet, niemand werde geschont und es gäbe keinen Promi-Bonus. Doch ein Strafverfahren sei kein öffentliches Rätselraten, so die Justizministerin. Und die Vereinigung der Staatsanwälte ließ verlauten, man lasse sich durch Unterstellungen nicht in der Arbeit beirren. Doch Österreichs Justizbehörden sind unter Druck, sehr sogar. Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes und der zurückgetretene Rechnungshofpräsident haben sich öffentlich zu Wort gemeldet. Die Verfahren dauerten zu lange, sodass es die Leute am Rechtsstaat zweifeln lasse, so der ehemalige höchste Richter wörtlich, und der ehemalige Rechnungshofpräsident meinte, bei Fällen, die den Staat bewegten und in die Ex-Politiker und Millionen an Steuergeld involviert seien, arbeite die Justiz dermaßen langsam, dass sich in der Öffentlichkeit der Eindruck bilde, hier werde nicht mit dem nötigen Nachdruck ermittelt. Tatsächlich wird zum Beispiel gegen den ehemaligen Finanzminister Grasser wegen des Verkaufs der 60.000 Bundeswohnungen offiziell schon lange ermittelt. Doch bis heute wurde er nicht einmal einvernommen, noch musste er seine Konten öffnen. Und der Kärntner Untersuchungsausschuss zur Landesbank hatte schon vor 3 Jahren den Verdacht eines Schattensystems an die Staatsanwaltschaft gemeldet, Ermittlungen wurden jedoch keine eingeleitet. Politiker scheinen in Österreich Schonung zu genießen. Ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen den jetzigen Kärntner Landeshauptmann Dörfler stellte die Justizministerin ein, weil er die strafrechtliche Tragweite seines Tuns nicht habe einschätzen können. Eine Anzeige gegen den ehemaligen Innenminister Strasser wurde so lange übersehen, bis die Angelegenheit verjährt war, und gegen den Tiroler Landeshauptmann Platter gibt es seit 3 Jahren eine Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung. Befragt dazu wurde er noch nie. Österreichs Staatsanwaltschaft untersteht nicht einem Bundesanwalt, sondern seit den Zeiten der Monarchie dem Justizministerium, und wie jedes andere Regierungsressort wird auch dieses Ministerium parteipolitisch besetzt. Zudem hat die zuständige Ministerin Weisungsrecht. Sie kann Verfahren einstellen, Untersuchungen lenken oder, wie Polizisten und Staatsanwälte immer wieder beklagen, Verfahren verschleppen. Das Problem ist bekannt, seit Jahren. Doch das Expertengremium, das Weisungsrecht des Justizministeriums gegenüber der Staatsanwaltschaft überdenkt, tagt noch immer. Und deren Expertise wird, wenn sie denn einmal kommt, dem Justizministerium zur weiteren Prüfung ausgehändigt.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen hier: Liechtenstein und der EWR, eine Bilanz. Locarno und der Wettbewerb, heuer wieder mit Schweizer Beteiligung. Und Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, eine Studie über das Essen auf unserem Teller. Die Schweiz und Europa. Seit einigen Wochen wird hierzulande wieder intensiv darüber diskutiert, wie die europapolitische Zukunft aussehen könnte. Den Weg der bilateralen Verträge fortsetzen oder ein Rahmenabkommen oder eine EU-Mitgliedschaft oder aber dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten. Den EWR-Beitritt lehnte das Schweizer Volk 1992 ganz knapp ab. Anders unser Nachbar Liechtenstein, das 1995 beitrat. Und die Erfahrungen sind überwiegend positiv. Auslandredaktor Franco Battel.
Der EWR-Beitritt gilt in Liechtenstein als voller Erfolg.
Ein wirtschaftlicher Erfolg und ein politischer Erfolg,
sagt der Bruder des Fürsten, Prinz Nikolaus. Er war 14 Jahre lang liechtensteinischer EU-Botschafter in Brüssel. Liechtenstein habe dank dem EWR auf dem EU-Markt mit seinen rund 500 Millionen Einwohnern fast gleich lange Spieße wie die EU-Länder. So verfügt Liechtenstein, anders als die Schweiz, über ein Dienstleistungsabkommen mit der EU. ein Vorteil vor allem für Banken und Versicherungen.
Bei uns sind Lebensversicherungen stark vertreten und die werden dann in der ganzen EU angeboten.
Das Geschäft mit Lebensversicherungen für betuchte Kunden ist aus der Schweiz so nicht möglich. Aus diesem Grund haben verschiedene Schweizer Versicherer in Liechtenstein Niederlassungen gegründet, zum Beispiel die Swiss Life. Das Unternehmen ist seit 2004 mit knapp 30 Mitarbeitern in Scharn tätig, sagt Mediensprecher Martin Lederach.
Der entscheidende Punkt ist diese Dienstleistungsfreiheit. Die haben wir einfach in der Schweiz noch nicht. Es gibt noch kein Finanzdienstleistungsabkommen dieser Art, das uns erlauben würde, eben unsere Produkte aus der Schweiz heraus auch im EU-Raum zu verkaufen. Deshalb brauchen wir einen Ableger, um in Europa den Marktzugang zu haben.
Und dieser Ableger in Liechtenstein floriert.
Mit diesem Geschäft für vermögende Privatkunden haben wir ein Wachstumsgeschäft, das jedes Jahr auch prämienmäßig ansteigt. Es ist nicht das wichtigste Geschäft für Swiss Life, aber es ist ein wichtiger Pfeiler.
Neben Versicherungen und Banken profitiert auch die liechtensteinische Industrie vom EWR. So ist die Zulassung neuer Produkte einfacher. Entwickelt ein liechtensteinisches Unternehmen etwa eine neue Bohrmaschine, dann prüft Vaduz dieses Produkt und diese Prüfung ist dann für alle EU-Länder verbindlich. Komplizierter ist das Verfahren für Schweizer Industriebetriebe. Bei allem Lob auf den EWR geht vergessen, dass der Beitritt im Jahr 1995 durchaus umstritten war. Das eindeutige Machtwort des Fürsten zugunsten des EWR gab dann wohl den Ausschlag. Gibt es heute nach 15-jähriger EWR-Erfahrung denn überhaupt keine Nachteile? Doch, sagt Prinz Nikolaus, so müsse auch Liechtenstein Kohäsionsbeiträge bezahlen. Wirklich schwer wiege aber die Brüsseler Bürokratie.
Gewisse Regulierungen würden wir sicher hier nicht einführen, wenn sie uns nicht sozusagen aufgedrängt würden.
Vor dem EWR-Beitritt war das liechtensteinische Recht überschaubar, einem Kleinstaat angemessen. Jetzt kommen aus Brüssel regelmäßig dicke Ordner mit Vorschriften, die müsse man übernehmen. Bei wirklich wichtigen Dingen könne man aber zumindest mitreden und tue das auch. Nur kann Vaduz in Brüssel wirklich von gleich zu gleich verhandeln?
Ich würde nicht sagen auf derselben Augenhöhe, aber doch in sehr wichtigen Komitees, Expertenkomitees der EU können wir uns einbringen.
Tatsächlich sind Sonderlösungen möglich, das zeigt das Beispiel der Personenfreizügigkeit. Liechtenstein gelang es, den Zuzug von EU-Bürgern zu beschränken. Dass in der Schweiz nun erneut über einen EWR-Beitritt nachgedacht wird, dürfte in Liechtenstein viele insgeheim freuen. Erhält nämlich Island die EU-Mitgliedschaft, blieben nur noch Norwegen und Liechtenstein im EWR. Die Schweiz als neuer Dritter im Bund wäre da sicher willkommen.
Locarno ist wieder vom Filmfieber gepackt. Während 10 Tagen werden am 63. Festival rund 280 Filme in diversen Reihen, Retrospektiven und im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden gezeigt. Dass im Rahmen dieses Wettbewerbs auch Schweizer Filme laufen, war in den letzten Jahren nicht selbstverständlich. Doch heute Nachmittag wurde der Wettbewerb sogar mit einem Beitrag aus der Schweiz eröffnet. Aus Locarno, Michael Sennhauser.
Mit der ziemlich radikalen Geschichte der sexuellen Erweckung einer jungen Frau hat das Filmfestival von Locarno gestern auf der Piazza Grande angefangen. Und mit einem thematisch verwandten Drama wurde heute der offizielle Wettbewerb des Festivals eröffnet. Songs of Love and Hate heißt der Film der in Berlin lebenden Schweizerin Katalin Gödrösch. Er erzählt von der dramatischen Rücksichtslosigkeit der 17-jährigen Lili, die vieles ausprobiert, ihren Vater an seine Grenzen treibt und dabei nicht weiß, wie ihr geschieht. Der Film spielt im Mendrisiotto. Warum siedelt eine in Berlin lebende Schweizerin ihre Geschichte im Tessin an, wollte ich von Katalin Gödrösch wissen.
Ich habe sie auch eigentlich fürs Bündnerland geschrieben, aber es kam zu einer Koproduktion mit einer sehr mutigen Tessiner Redakteurin, Giulia Fretta. Und ich finde, ich habe eigentlich das perfekte Setting getroffen. Also dieses Archaische von diesen Wäldern, die wahnsinnig schön sind.
In diesen Wäldern des Mendrisiotto, in einem Weinberg, aber auch im Haus der Familie, spielt sich das Drama der 17-jährigen Lili ab, die impulsiv und ohne Gedanken an die Folgen immer wieder seltsame Entscheidungen trifft. Die Pubertät ist ein Thema, das Filmemacherin Katalin Gödrösch beschäftigt.
Schon mein erster Film beschäftigt sich mit dem Thema Pubertät. Und da war es wirklich sehr aus der Perspektive des Mädchens, Mutanten. Und eigentlich habe ich bei dem Film versucht, die andere Perspektive, nämlich auch der Eltern, mit einzubeziehen.
Und diese Perspektive der Eltern, des von seiner erblühenden Tochter mehr als verwirrten Vaters, aber auch der von der Bündnerin Ursina Lardi gespielten Mutter, prägt den Blick der Kamera. Sogar der Titel des Films hat mit dieser Elternperspektive zu tun, erklärt Katalin Gödrösch. Er ist dem kanadischen Rockpoeten der 70er Jahre geschuldet, Leonard Cohen.
Es gibt dieses erste Album von Leonard Cohen, Songs of Love and Hate, und das ist für mich immer so ein bisschen die Musik der Väter, die Stimme, die beruhigende Stimme von Leonard Cohen, und es sind ja eigentlich auch Variationen über Liebe und Hass in einer Familie.
Aber was genau macht die Pubertät so spannend für eine Filmemacherin? Die eigenen Erinnerungen oder die Tatsache, dass die eigene 13-jährige Tochter ihr wohl auch schon bald fremd werden könnte?
Das ist diese Zeit der Pubertät, wo so vieles möglich ist, weil man die Freiheit der Gedanken hat, weil das Kindliche hat in der Fantasie und gleichzeitig dieser Körper, der einfach mit dieser Anschwall von Hormonen einem in Sachen reintreibt, die man sonst nicht tun würde. Also eigentlich, man hat einen Mut, den man nachher nicht mehr hat, weil man die Konsequenzen weiß, was dieser Mut einem kosten kann.
Katalin Gödrösch Film Songs of Love and Hate hat heute um 16 Uhr den internationalen Wettbewerb des Filmfestivals von Locarno eröffnet. Mit seinem Tessiner Setting war er eine Art Heimspiel. In die einheimischen Kinos kommt der Film auf jeden Fall. Wie bald allerdings, hängt nicht zuletzt davon ab, wie er hier in Locarno in der Konkurrenz um den goldenen Leoparden abschneidet.
Das Rennen um die Leoparden in Locarno ist also eröffnet. Zuerst am Start der Film Songs of Love and Hate der Schweizerin Katalin Gödrösch. Keine Ahnung, was Sie gerade essen, wenn überhaupt. Aber unsere Sehnsucht nach gesunder, bewusster Ernährung steigt. Bio ist in. Cheeseburger und Fertigprodukte out. Das zeigt jedenfalls eine neue Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. Aber das moderne Leben führt dazu, dass wir trotzdem Dinge essen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Gesellschaftsredaktor Christoph Keller.
Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Beim Essen, das ist die Grundaussage der Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts, wird sichtbar, welche Werte wir vertreten. Der eine kauft sein Gemüse auf dem Biomarkt, stellt sich anschließend in die Küche und kocht selber. Ein anderer schiebt ein fixfertiges Nasi Goreng in den Mikrowellenofen. Wer von den beiden sich in Zukunft durchsetzen wird, dieser Frage geht das Gottlieb-Duttweiler-Institut seit 2 Jahren systematisch nach, und die Ergebnisse sind deutlich. Die Zukunft gehört der bewussten Ernährung. Mit zunehmendem Bildungsgrad der Bevölkerung, mit steigendem Einkommen, steigt auch das Bewusstsein für die Qualität unserer Nahrungsmittel. Bio ist tatsächlich bereits zum Standard geworden, und auch Fairtrade-Produkte haben gute Chancen am Markt. Getrieben wird dieser Trend von einer Sehnsucht, der Sehnsucht nach dem Authentischen. Wir sind getrieben von einer Art Heimweh zu Hause, schreiben die Autoren der Studie. Eine Sehnsucht, die jedenfalls zurückgeht auf ein Misstrauen gegenüber der mächtigen Nahrungsmittelindustrie, sagt Frank Schomburg von der Firma Next Practice in Bremen und Mitautor der Studie.
Wenn man Misstrauen gegenüber einer Situation hat, dann hat man ja eigentlich nur die Chance, die Dinge wieder ein bisschen selber in die Hand zu nehmen oder zu verzichten.
Verzicht auf perfekt anmutende, fast schon auf Hochglanz polierte Nahrungsmittel, dieser Trend ist sichtbar, sagt Frank Schomburg.
Zum Teil kommen erste Ansätze, dass Menschen sagen, warum müssen wir das alles so haben? Warum können wir nicht ein Stückchen zurückgehen? Warum müssen Dinge immer perfekt sein? Warum kann ich nicht zum Beispiel auch in Kauf nehmen, dass manche Sachen vielleicht nicht so ansehnlich und schön sind, wie man sie heute herstellen könnte?
Lieber weniger Hochglanz, dafür authentisch. Der Konsument, die Konsumentin will wissen, was drin ist. Man will das Essen im Griff haben. Sehnsucht nach dem Ursprung, eine eigentliche Sehnsuchtskonsumgesellschaft ist hier im Begriff zu entstehen, schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie. Dahinter steht, was die Motivation angeht, nicht etwa in erster Linie die Sorge um die Umwelt, sondern das Streben nach immer mehr Gesundheit. Und doch, je nach Situation werden die Werthaltungen auch mal über den Haufen geworfen, weil man Lust hat auf Fastfood vielleicht, meistens aber, weil man nicht anders kann, sagt Frank Schomburg.
Wenn für mich es ein großer Wert ist, dort selber kochen zu können, Essen zuzubereiten, mit Freunden zu essen, so muss ich auch die Gelegenheit und Zeit dazu haben. Das heißt, die uns umgebenden Situationen bestimmen natürlich sehr, sehr stark unser tatsächliches Verhalten.
auf den Punkt gebracht, dass die gestresste Managerin sich zwischen zwei Sitzungen auf die Schnelle einen Cheeseburger reindrückt, heißt nicht, dass sie Fastfood auch liebt.
Zu glauben, nur weil Menschen das tun, ist es etwas, was sie auch gerne tun, ist im Hals- und Druckschluss. Sie sind manchmal gezwungen durch die Situationen, aber sie fühlen Unbehagen.
Und dieses Unbehagen wird dann vielleicht kompensiert am Samstag im Großverteiler bei den Bioprodukten. Hektik im Alltag führt dazu, dass wir oft gegen unsere Überzeugungen einkaufen und essen. Frank Schomburg weist darauf hin, dass sich hier ein Markt auftut.
Wenn sich Werte in der Gesellschaft wandeln, dann wird der Widerstand gegen gewisse Dinge immer größer und die Frage ist, wann kommt jemand daher mit etwas, was viel dichter dran ist.
Dichter dran mit Produkten, die unsere Sehnsucht nach dem Ursprünglichen befriedigen und auch in unser Zeitbudget passen.
Das war ein Beitrag von Christoph Keller. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.